Seit über 3 Jahren sitzen Sie in Untersuchungshaft. Die Mitglieder der, man sagt wohl, Rollator-Gängen oder Rentnerputschisten, eine Gruppe, die der Staat auserkoren hat, um Ihnen folgenden Vorwurf zu machen. Sie wollten nicht nur die Regierung stürzen, sondern auch so eine Art Armee aufbauen aus dem Hut zaubern. Das klingt jetzt ein bisschen wie die deutsche Variante der Moskauer Ärzteverschwörung aus der Stalinzeit. Und das ist kein Witz. In Frankfurt stehen Sie vor Gericht und vor einigen Tagen hat sich möglicherweise eine sensationelle Wende in diesem Verfahren ergeben. Über das Thema möchte ich sprechen mit Steff Manzini von der Stadtzeitung, die diesen Prozess verfolgt. Frau Manzini, herzlichen Dank, dass Sie in der Sendung sind.
Herzlichen Dank, lieber Martin Müller-Mertens. Und bevor Sie mir jetzt sofort die erste Frage stellen, möchte ich nicht versäumen, Ihnen persönlich, dem Stefan Magnet, dem ganzen Team von Auf 1 dafür zu danken, dass ihr immer wieder über diesen Fall berichtet, was etliche der sogenannten Freiheitsmedien nach wie vor nicht tun. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank. Wir bleiben natürlich weiter an diesem Thema dran. Am verletzten Verhandlungstag in Frankfurt, ich hatte es erwähnt, gab es eine Erkenntnis, wenn man so will, mit der im Grunde keiner gerechnet, vielleicht manche geahnt haben. Was genau ist da passiert?
Ja, Sie sprechen den letzten Verhandlungstag, das war der 2. Juni, an. An diesem Verhandlungstag hat das Verteidigerteam von Johanna Findeisen, das ist der Professor Dr. Martin Schwab, dann ist es die Frau Mannebach Junge und der Herr Böhme, einen Antrag gestellt auf Aussetzung beziehungsweise auf Aufhebung des Haftbefehls gegen Johanna Findeisen.
Nun kann man solche Anträge stellen, Verteidiger machen das auch immer wieder, aber aus welchem Grund sollte dem denn jetzt stattgegeben werden? Also was ist die neue Erkenntnis?
Naja, die sensationelle Wendung in diesem Fall ist die Erkenntnis, so sie denn dann auch zutrifft, dass hier offensichtlich in diesem großen Prozess, dem größten in der deutschen Nachkriegsgeschichte, der Algorithmus eine Anklage gestrickt haben könnte. Verwendet wurde ganz offensichtlich die KI-Software der Firma Palantir von Peter Thiel. Eine Software mit Namen Gotham, besser bekannt bei uns als Hessen Data, die schon seit Jahren in einigen Bundesländern auch eingesetzt wird. Sie ist hoch umstritten, weil sie immer wieder völlig unbeteiligte Personen ins Visier von Ermittlungen nimmt. Wie gesagt, Hessen, Bayern und Baden-Württemberg tun das. Aber im Bund ist sie nicht erlaubt. Und hier ermittelt ja der Generalbundesanwalt und nicht der Staatsanwalt in Frankfurt.
Die Anklage mit dem Algorithmus geschrieben, wie kann ich mir das vorstellen? Also hat der Staatsanwaltschaft dann seinem Praktikanten gesagt, nimm mal die KI und schreib eine Anklage?
Naja. Unser Glaube an die übereifrige Arbeitsmoral von hunderten Beamten, die in diesem Fall ermitteln, ist jetzt zutiefst enttäuscht, da wir eben davon ausgehen, dass hier eine KI ermittelt hat. Die Frage ist dann, mit welchem Ermittlungsansatz? Und dass dieser Umstand widerspricht, also quasi dem Artikel 7 Absatz 1 2012-13, EU, das ist also einmal verstößt er gegen deutsches und europäisches Recht. Das ist das eine. Das andere ist, wir sprechen ja hier, lieber Herr Müller-Mertens, von einem Datenvolumen von über 10 Terabyte. 10 Terabyte, was ist das? Das sind entweder 3300 Stunden Videofilme in Full-HD-Qualität. Das sind entweder 2,5 Millionen Musiktitel. Das sind 3,3 Millionen hochauflösende Fotos. Wir können uns also da jetzt aufgrund dieser Zahlen, die ich gerne mal nennen wollte, vorstellen, mit was sowohl die Verteidigung als auch der Inhaftierte konfrontiert wird. Das hat so ein bisschen was von Float the Zone. Nicht, dass die Verteidigerteams jetzt gerade von Johanna Findeisen überhaupt mit dieser Datenmenge nicht fertig werden. Sie müssen sich da durchwühlen, sie tun das auch, aber die Verteidigungsarbeit wird durch dieses Volumen natürlich ganz erheblich erschwert.
Das stelle ich mir so ein bisschen vor, oder es ist jetzt eine Unterstellung, aber vielleicht ist hier eindruckend ähnlicher. Es könnte so sein, wie eine Taktik auch zu sagen, wenn diese Verteidigung sich erstmal durch 3, 5 oder 10 Millionen Fotos gewühlt hat, dann sind 5 Jahre vergangen, so lange sitzen die da im Knast, also die Strafe ist damit quasi schon vollzogen.
Gut, diese Beispiele mit den Videofilmen und Musiktiteln oder Fotos, die habe ich eigentlich gemacht, um dieses ungeheure Datenvolumen. Wir haben ja hier mit hunderten Aktenordnern zu tun, ja, einfach mal zu versinnbildlichen. Also Sie und ich, wir sind Journalisten, wir lesen. Aber wenn man jetzt unsere Wohnung von oben bis unten mit Papier anfüllen würde und sagen würde, das ist zwar ein brisanter Fall, aber bitte fang doch mal an, irgendwo zu lesen. Ja, wir sind erschlagen von diesem Volumen. Und ähnlich sind es ja auch die Häftlinge, die ja mitarbeiten müssen, um einfach rauszufinden, wo sie da vorkommen und was sie dann eben zu ihrer Verteidigung zu sagen hätten. Und die Johanna Findeisen, ich habe bei unserer Mahnwache am letzten Freitag habe ich einen Brief von ihr vorgelesen, den hat sie an Parteifreunde der Basis, ist ja eine Politikerin der Partei Die Basis, geschickt, hat also auch in diesem Schreiben nochmal auf dieses Chaos dieser ungeheuren Menge an Schriften hingewiesen, der sie also eigentlich wirklich kaum Meister werden kann, ja. Und oftmals doppeln die sich auch, dreifachen sich und vierfachen sich. Es ist, man kann fast davon ausgehen, dass es hier verunmöglicht werden soll, korrekt zu verteidigen. Das sind die beiden Stränge. Einmal verstößt es gegen deutsches und europäisches Recht, dass man überhaupt die KI ermitteln lässt. Dann natürlich die ganz große Frage, was hat sie denn ermittelt? Welcher Ansatz? Mit was ist sie gefüttert? Und dann natürlich auch die Datenmengen, die sie produziert, sind dazu angetan, das alles zu überfordern, ne? Verteidigung schlichtweg zu überfordern.
Johanna Findeisen, weil Sie den Namen erwähnt haben, ist eine der Gefangenen, kommt aus der Bodenseeregion, wo auch die Stadtzeitung herausgegeben wird, erscheint. Ist denn klar, ob nur die Anklage mit einer solchen KI erstellt wurde oder ob möglicherweise auch die gesamten Ermittlungen, die ja zunächst mal zur Festnahme und dann zur Anklage geführt haben, ebenfalls unter Einsatz solcher Technik stattfanden? Man muss dazu sagen, solche KIs gibt es jetzt auch noch nicht so furchtbar lange.
Also man geht hier wohl davon aus, nach Rücksprache mit Martin Schwab, dass die KI ermittelt hat, also dass sie zur Hilfe genommen wurde. Man geht jetzt nicht davon aus, dass nur die KI ermittelt hat. Ja, da sind, wie gesagt, auch hunderte von Beamte damit beschäftigt. Aber dass sie eben ermittelt hat, dass sie zu Hilfe genommen wurde. Und das hätte natürlich dem Verteidigerteam von Anfang an mitgeteilt werden müssen, damit das Verteidigerteam auch die Ermittlungsansätze dieser KI kennt. Wir müssen uns das einfach vorstellen, wenn Sie oder ich nun irgendwo, was weiß ich, ein Schlauchboot geklaut haben und wir werden angeklagt, dann muss unser Verteidiger, unser Anwalt ja Akteneinsicht haben. Er muss also alles wissen, was in diesem Zusammenhang zu dieser Anklage überhaupt geführt hat. Und das wäre immer unter Vorbehalt, wenn sich das bewahrheitet, hier nicht der Fall.
Nun macht eine KI oder sollte eine KI das tun, was man ihr sagt. Also einen Auftrag erfüllen, was die Technik dann immer am Ende tut, ist eine andere Sache. Konnten Sie erkennen oder ermitteln oder gibt es Hinweise, dass diese KI zum Beispiel zu einer besonderen Voreingenommenheit angehalten wird? Dass man ihr zum Beispiel sagt, suche bestimmte, möglicherweise etwas drastische Formulierungen heraus, aber ignoriere, ob die ganz offensichtlich im Scherz oder im Zynismus gesagt wurden.
Naja, man fragt sich ja, ob der Ermittlungsansatz dieser KI war, suche Personen im Corona-kritischen Umfeld zusammen, ja, könnte möglich sein. Ja, wie gesagt, dann geraten Personen in dieses Zielfeld dieser Ermittlungen, die möglicherweise überhaupt nichts damit zu tun haben, wie Sie es vorher gesagt haben, hier in Deutschland einen Regierungsumsturz herbeiführen zu wollen. Man muss wissen, die 27 Angeklagten, die es ursprünglich mal waren, drei sind entlassen, zwei sind verstorben, sind ja angeklagt der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und des Hochverrats. Und wir sprechen ja von der Rollator-Putschgang, das haben Sie auch gesagt, viele, die meisten der Angeklagten sind zwischen 50 und 70 Jahre alt. Auch Johanna sitzt in Frankfurt in dieser Kopfgruppe, wie man sie nennt, um Prinz Reuß, ist eine Friedensaktivistin, hat in der Corona-Pandemie auf Bühnen gestanden, zu Frieden aufgerufen, zur Menschlichkeit. Und sollte eine KI eben da entsprechende Ansätze gehabt haben, würde uns das jetzt nicht mehr wundern, dass eben da auch willkürlich Personen in diesen Terrorverdacht geraten sind.
Auch andere Personen haben einen Hintergrund oder eine Vergangenheit bei den Corona-Protesten. Ich weiß jetzt nicht, ob alle, aber Johanna Findeisen ist da jedenfalls kein Einzelfall. Wie haben Sie das rausgekriegt, dass die KI da ermittelt hat? Die Staatsanwaltschaft wird das ja nicht in einer großzügigen Stunde einfach mal erklärt haben.
Ja, dazu gibt's also die Geschichte, die ich, wie gesagt, unter Vorbehalt sagen kann. Nur da lege ich auch ganz großen Wert, weil wir halten uns hier an die journalistischen Standards. Offensichtlich ist, und das ist besonders kurios, und so war ja auch der Titel des Artikels in Stadtzeitung, kracht jetzt der ganze obskure Prozess wegen einer Satire-Show in sich zusammen. Offensichtlich muss es so gewesen sein, dass eine aus dem Verteidigerteam von Johanna Findeisen durch einen Beitrag in dieser Heute-Show, heißt es, im zweiten deutschen Fernsehen, darauf aufmerksam geworden ist, auf diese ermittelnde KI. Es gibt einen langen Beitrag in der Heute-Show, der ist von 2024, da habe ich aber diese Sequenz nicht gefunden. Aber so sind die Informationen von Professor Schwab. Dann hätte die Person im Verteidigerteam von Johanna Findeisen weiter recherchiert und ist dann darauf gestoßen, und das habe ich nachrecherchiert, bereits 2017 hat der Innenminister von Hessen, der Herr Posseck, hat damit geprahlt, dass also Hessen eine Vorreiterrolle spielt, diese Palantir-Software jetzt einzusetzen, mit dieser KI zu arbeiten. Ich habe gesagt, Bayern, Baden-Württemberg tun das auch. Andere Bundesländer sind da sehr kritisch, weil sie da eben Grundrechte damit verletzt sehen. Das kann der Innenminister von Hessen und seine Polizei ja auch gerne tun. Nur nochmal, hier ermittelt nicht der Staatsanwalt in irgendeinem Bundesland, hier ermittelt die Generalbundesanwaltschaft in Berlin. Und der Bund lehnt die Zuhilfenahme einer KI bisher ab.
Wir hatten es erwähnt, es sind jetzt Anträge gestellt worden. Wie haben denn, wie hat denn die Staatsanwaltschaft, wie hat das Gericht, wenn man das denn jetzt schon ablesen kann, eine Entscheidung gibt es ja noch nicht, auf diese Anträge, auf diese Erkenntnis, dass da möglicherweise bis wahrscheinlich KI eingesetzt wurde, reagiert?
Na, es ist so, dass das Anwaltsteam, das Verteidigerteam von Johanna Findeisen ja die Aufhebung des Haftbefehls beantragt hat. Sozusagen wären dann die Personen oder die Personen unverzüglich auf freien Fuß zu lassen. Und das Anwaltsteam, das Verteidigerteam fordert eben auch eine Pause, eine Prozesspause, um, wenn sich das dann alles so zugetragen hat, bei dieser riesigen Datenmenge die Chance zu haben, auf Stand zu kommen. Dem Antrag am 2.6. wurde der gestellt, haben sich, wie gesagt, die anderen Anwaltsteams angeschlossen, weil das ja dann den gesamten sogenannten, fälschlicherweise sogenannten Reichsbürgerprozess betreffen würde. Alle Angeklagten, die da sonst noch sitzen, Birgit Malsack-Winkemann oder Maximilian Eder oder Prinz Reuß selber, viele anderen mehr. Und der 8. Strafsenat in Frankfurt, der Richter des 8. Strafsenats in Frankfurt, der muss jetzt entscheiden, ob er dem Antrag stattgibt. Das ist jetzt eine Gerichtsentscheidung, die natürlich noch aussteht.
Wie lange kann sowas dauern?
Ja, das habe ich auch gleich gefragt. Das ist ja interessant. Vor allen Dingen sind da ja dann auch Sommerpausen, ne? Die gehen ja dann auch in Sommerpausen, soweit ich weiß. Ich glaube nicht, dass wir davon ausgehen können, dass das heute und morgen geschieht, aber sie werden es wohl in allzu naher Zukunft tun müssen, weil dieser Antrag auf Aufhebung des Haftbefehls ist ja nun keine Petitesse, sondern ein riesiger Paukenschlag. Ja, darauf muss das Gericht ja nun reagieren. Ne?
Das hieß aber, wenn ich es richtig verstanden habe, der Antrag war jetzt nicht Einstellung des Verfahrens. Also das Verfahren würde auch, wenn die Angeklagten aus der Untersuchungshaft entlassen würden, durchaus weiterlaufen, auch mit der Möglichkeit einer Verurteilung.
Das scheint mir auch so zu sein. Jetzt bin ich nicht Juristin, aber ich sehe es genau wie Sie. Bloß, wenn hier Verfahrensfehler gemacht wurden, also hier unerlaubt eine KI eingesetzt wurde, dann... Wie gesagt, die Aufhebung des Haftbefehls bedeutet ja, der bisherige Haftbefehl muss aufgehoben werden. Ja, dann muss die Verteidigung auf Stand gebracht werden. Was war der Ermittlungsansatz dieser KI? Nach welchen Kriterien hat sie hier ermittelt? Mit was wurde sie gefüttert? Dann muss man überprüfen, wer ist womöglich völlig grundlos und schuldlos ins Visier dieser ermittelnden KI geraten. Wer war hier Koch? Wer war hier Kellner? Hat die KI die Regie übernommen und haben die Beamten zu ermittelt oder hat man nur teilweise von ihr partizipiert? Das sind ja alles Dinge, die dann offengelegt werden müssen und die der Verteidigung bisher so nicht offengelegt waren.
Die Frage ist ja auch, wenn das so gewesen sein sollte im Fall der Rollator-Gängen. Es gibt ja noch um mal im Begriff zu bleiben oder im Bild zu bleiben, das große Verfahren gegen die Schülergängen, gegen die Schülerputschisten der sächsischen Separatisten. Also es ist ja durchaus denkbar, dass das kein Einzelfall ist.
Nein, und in diesem Fall, wie gesagt, es ermittelt die Generalbundesanwaltschaft in Berlin, in diesem anderen Fall auch gegen die jungen Leute von diesen Freien Sachsen waren es jetzt, ja. Da könnte man meinen, wenn es hier gemacht wurde, wurde es da genauso gemacht. Also hier geht es um eine Grundsatzfrage. Ja, das widerspricht zutiefst einer Rechtsstaatlichkeit. Wir stellen den ganzen Prozess um Johanna Findeisen seit langem ganz in Frage, ja, weil ja auch bisher noch nichts von dieser Generalbundesstaatsanwaltschaft gekommen ist. Sie hat sich ja noch nicht mal eingelassen zur Sache. Aber auf eins möchte ich unbedingt noch hinweisen, wenn man den Prozess beobachtet, selbst anwesend ist oder via Prozessbeobachter, dann stellt man ja fest, dass wir jetzt seit 2 Jahren im Grunde genommen hingehalten werden mit irrsinnigen Chatverläufen. Da geht es vom Marmeladenbrot über eine außerterrestrische Kraft oder Macht, die sich dann hier irgendwann in Deutschland einbringt und tatsächlich putscht, was ja Schwab ein Fantasieverbrechen, ne? Ein Phantomverbrechen ist also gar nicht strafbar. Und wir wundern uns die ganze Zeit über diese wahnsinnige Menge an Nebenkriegsschauplätzen, sage ich jetzt mal. Auch das würde erklären, ne, wenn hier eine KI 10 Terabyte rausschleudert, ja, an Informationen, dann ist wirklich vom Marmeladenbrötchen, was sie morgens gegessen haben, bis zum Inhalt ihres Nachtgebets da einfach alles enthalten. Bloß das, was wir bisher gehört haben, kommt überhaupt nicht in Einklang mit der Anklage, ja, terroristische Vereinigung und Umsturzgedanken hier in Deutschland. Das ist ja das. Wie lange soll sich dieser Prozess, der an 3 Gerichtsorten stattfindet, Frankfurt, München und Stuttgart, der jetzt in der Geschwindigkeit eines Gletschers sich schon 2 Jahre dahin zieht, wie lange sollen wir noch warten? Von über 200 Zeugen, die einvernommen werden sollen, sind ja gerade erst knapp 30 vernommen worden, ja. Und dann muss man ja irgendwann mal sagen, dass die Dauer der Untersuchungshaft einer Haftstrafe der zu Last gelegten Taten weitaus übersteigt. Also es muss hier was passieren.
Um es nur kurz einzuordnen oder damit auch nichts falsch verstanden wird, der Prozess in Dresden richtet sich gegen die sogenannten oder angeblichen sächsischen Separatisten. Die Partei Freie Sachsen ist da nicht angeklagt.
Sorry.
Vielleicht abschließend, Sie beobachten diesen Prozess ja von Anfang an. Und Sie haben es auch ein bisschen anklingen lassen, aber lassen Sie es mich mal zuspitzen. Ist es aus Ihrer Sicht ein politischer Prozess? Wird da ein Auftrag exekutiert?
Aus meiner Sicht ist es zu 100% im Falle Johanna Findeisen. Ich spreche für diesen Fall, weil damit beschäftigen wir uns seit 3 Jahren. Ist es ein politisch motivierter Prozess? Ja, ich habe im Februar ein Interview dazu mit Björn Höcke gemacht. Also nicht dazu, sondern ein Interview mit Björn Höcke und habe ihn danach auch gefragt. Und er nannte das also ganz genauso. Ja, er hat also gesagt, er ist entsetzt. Und das ist hier, könnte sich hier um ein furchtbares Verbrechen, so hat er es sogar genannt, handeln, ja, und auf jeden Fall um eine politische Justiz.
Stef Mancini von der Stadtzeitung, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr, lieber Herr Müller-Mertens. Vielen Dank.